Wir sind heute in 1. Mose, Kapitel 37. Es gibt, soweit ich mich erinnern kann, zumindest nur zwei von den zentralen Personen im Alten Testament, über die nichts Negatives berichtet wird, die auch keinen Durchhänger im Glauben hatten oder irgend sowas. Wer kennt die zwei? Josef, ja, das ist offensichtlich, weil darum geht es in unserem Kapitel heute. Und wer war der Zweite? Ja, gut, der Henoch, aber der ist nicht so wesentlich. Daniel, genau, an Daniel habe ich auch noch gedacht. Aber wir lesen heute die Geschichte oder beginnen heute die Geschichte von Josef. In Vers 1 steht hier, und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Josefs. Wer hat die Geschichte von Josef schon gelesen? Jetzt, die letzte Woche oder irgendwann mal. Wer ist vertraut damit? Ich möchte heute, bevor wir so in diese Vers-für-Vers-Auslegung reingehen, möchte ich eine Anwendung für uns herausziehen aus dem ganzen Leben von Josef, aus seiner ganzen Lebensgeschichte. Wenn ihr so das Leben von Josef vergleicht mit dem Rest der Familie, mit dem, was wir gesehen haben bis jetzt, fällt euch was auf? Was fällt euch auf? Ja, seht einen Unterschied? Ich finde, das ist ein krasser Unterschied, oder? Josef ist anders. Josef ist erfrischend anders. Seid ihr auch schon so ein bisschen satt und so ein bisschen müde, diese ganzen schlechten Vorbilder, die wir hatten bis jetzt im ersten Buch Mose? Ist ja fast zum Verzweifeln. Gibt es denn keinen Nachfolger Gottes, der ein beständiges, gerades Leben lebt? Vielleicht hast du das auch schon gesagt über die Gemeinde Jesu heute. Ein Freund hat mir unlängst gesagt, der ein paar Jahre lang so einen Dienst an Ehepaaren getan hat, der hat dann irgendwann gesagt, ich muss mal was anders tun, weil ich hatte so das Gefühl, wir sind die einzig heile Ehe in dieser Welt. Und ja, auch diese schlechten Vorbilder, die sind eine Ermutigung für uns in unserem Versagen, die sind ein Zeugnis von Gottes Gnade. Aber diese Welt und ich glaube auch wir als Leib Christi, wir sind hungrig nach guten Vorbildern, zu denen wir aufschauen können und wo wir sagen können, ja, es ist möglich, dieses christliche Leben zu leben. Es ist möglich, siegreich zu sein in Jesus. Willst du nicht auch so ein Mann oder so eine Frau sein? Nicht nur um deinetwillen, sondern auch um der Geschwister willen. Wäre das nicht eine wertvolle Vision für dein Leben, zu sagen, ich will ein Josef sein. Ich will eine Josephine sein in meiner Generation. Ich will eine Inspiration sein für meine Generation. Ich will jemand sein, zu dem andere Nachfolger aufschauen können und ermutigt werden können. Wäre das nicht ein würdiges Gebet, heute Morgen zu beten, Jesus, mach du mich zu so einem Menschen? Oder zumindest zu beten, Jesus, mach du mich ab jetzt zu so einem Menschen? Ich meine, ich war jetzt lange genug ein schlechtes Vorbild. Ich wäre gerne mal ein gutes. Jesus, ich hänge mich an dich. Ich weiß, ohne dich kann ich nichts tun. Aber ich weiß auch, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Jesus, tu du dieses Werk in mir. Nicht damit ich groß sein kann, sondern zu deiner Ehre. Josef ist einer der wichtigsten Charaktere hier im Alten Testament. Er bekommt auch viel Platz hier im ersten Buch Mose. Ungefähr ein Viertel des Buches ist ihm gewidmet. Josef war jemand, der nie seine Augen, der nie sein Herz abgewendet hat von Gott, der sein Herz nie verhärtet hat in schweren Zeiten, der nicht bitter geworden ist, als ihm großes Unrecht angetan wurde, der sich nie beschwert hat, der nie negativ geworden ist, dem selbst Reichtum und eine hohe Position nicht ruiniert hat, im Gegensatz zu so vielen Menschen heute in der Politik oder in der Wirtschaft oder selbst in der Gemeinde Jesu. Josef war ein Mann mit Charakter. Er war derselbe im Privaten, im Verborgenen, wie in der Öffentlichkeit. Er ist nie faule Kompromisse eingegangen. Willst du nicht auch so ein Mann, so eine Frau sein? Oh, ich wünsche mir das. Jesus, wirk du in unseren Herzen. Mach du uns zu Josefs und zu Josephinen in Zeiten wie diesen, Herr, in unserer Generation. Herr, ich bin satt, ein schlechtes Vorbild zu sein. Ich möchte ein Josef sein. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, wirk in unserer Mitte, wirk in unseren Herzen. Herr, wenn wir jetzt auch studieren, dieses Vorbild, das wir in Josef haben, lass es uns inspiriert, Herr. Schenk du das Wollen und das Vollbringen in unseren Herzen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Josef war Jesus ähnlich. Wir sehen ganz viele Parallelen eigentlich zwischen dem Leben von Josef und dem Leben von Jesus. Auch Josef war einzigartig geliebt von seinem Vater, wie Jesus. Josef hatte auch ein besonderes Gewand, das ihm geraubt wurde. Er war gehasst von seinen Brüdern. Er wurde verkauft. Er wurde falsch beschuldigt. Und dann wurde er mit zwei Verbrechern zusammengesteckt. Er war tot und dann war er wieder lebendig, zumindest im Denken seines Vaters. Er wurde tief erniedrigt, aber auch hoch erhöht. Alle beugten sich vor ihm. Auch Josef war ein Retter. Josef gab den Menschen Brot, so wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Josef hat seinen Peinigern vergeben und ganz viel andere Parallelen können wir sehen im Leben von Josef zu dem Leben Jesu. Aber vor allem Josef war Jesus ähnlich in seinem Charakter. Siehst du Jesus ähnlich? Ist er diese Ähnlichkeit in der Familie, in der geistlichen Familie? Das ist, was Christ bedeutet eigentlich. Das Wort Christ bedeutet so viel wie kleiner Christus. Und das sollte unser Ziel sein. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib. Und das erinnert uns an die Selbstverleugnung auch. Wie Jesus gesagt hat, nehmt euer Kreuz auf euch täglich, verleugnet euch selbst. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Philipper 3 schreibt dann, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Philipper 1, Vers 20, meine sehnliche Erwartung und Hoffnung ist, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Das ist die Ausrichtung, das ist die Einstellung, das ist die Vision, die wir brauchen. Warum wollen wir so leben? Ja, weil Jesus so für uns gelebt hat. Er, der Gott selbst war, hat sich so tief erniedrigt und er hat ein sündenloses Leben für uns gelebt. Und dann hat er unsere Schuld an ein Kreuz getragen, um uns zu befreien von unserer Lebensschuld. Und nicht nur, um uns zu befreien von der Schuld, der Sünde, sondern auch um uns zu befreien von einem Leben in Sünde, von dieser Dominanz der Sünde über unser Leben, um uns zu befreien zu einem heiligen, zu einem heilen Leben, zur Ehre Gottes. Ich bin dankbar für das Vorbild, das wir in Josef haben. Und das ist umso erstaunlicher, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, in welcher Familie der Josef groß geworden ist, unter welchen Umständen dieser Familie von Betrügern und Manipulierern, in einer dysfunktionalen Familie, aufgewachsen mit 4 Mamas, einer leiblichen und dann noch 3 Stiefmüttern, zur selben Zeit. Und wir haben diese Eifersuchtsdramen und diesen Streit und diesen Unfrieden in dieser Familie gesehen, in diesem Haus. Und Josef konnte beobachten die Betrügereien seines Vaters als kleines Kind. Das ist die Atmosphäre, in der er aufgewachsen ist. Was für eine verrückte Kindheit. Und dann hat er miterlebt die Flucht vor seinem Onkel Laban und die Verfolgungsjagd, und irgendwann hat er wohl mitgekriegt, dass seine Mama den Götzen gestohlen hat. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass die ganze Familie Götzendiener gewesen sind. Und denkt an dieses Drama, diese Angst vor Onkel Esau. Und sie haben gelebt vor dieser heidnischen Stadt Sichem, diesem weltlichen Einfluss, und seine Schwester ist vergewaltigt worden, und dann sind 2 seiner Brüder zu Massenmördern geworden, und sein ältester Bruder, der Ruben, hat mit seiner Stiefmutter geschlafen. Was für eine verrückte Familie, was für verrückte Umstände. Und dieser Machtkampf zwischen den Brüdern. Josef hatte wenig gute Vorbilder, und alle waren böse auf ihn, weil der Papa ihn bevorzugt hat. Das werden wir heute sehen. Er wurde gemobbt von seinen Brüdern. Und doch war er anders. Doch war er ein Josef. Doch war er ein kleiner Jesus. Und es ist ein Teenager hier. Ich glaube, Josef nimmt uns alle Ausreden. Wenn wir sagen, oh, ich kann kein heiliges Leben leben, weil ich wurde zu heiß gebadet als Baby, und hier meine Mama, mein Papa, meine Geschwister, mein Mann, meine Frau, die haben gesündigt gegen mich, die sind vielleicht gar nicht Christen. Oh, ich bin in so einem dysfunktionalen Umfeld aufgewachsen, ich wurde misshandelt, ich habe so schwer. Hey, lass uns aufhören zu jammern und lass uns anfangen, Jesus nachzufolgen. Amen. Du kannst ein Josef sein, du kannst eine Josephine sein in deinem Leben, egal was. Wir sind nicht Sklaven oder Opfer unserer Umstände, wir können Entscheidungen treffen. Und wir können anders leben, wir können Jesus nachfolgen, wenn wir wirklich wollen. Und wir haben eigentlich so viel mehr als Josef. Wir haben Jesus. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und wir können aus seiner Kraft leben. Sogar als Teenager. Und ich kann mich erinnern, das ist eine schwierige Zeit. Aber seht, hier haben wir einen 17-Jährigen. Dies ist die Geschichte Josefs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters, also mit seinen Stiefbrüdern. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Es scheint, dass der Papa Jakob den Josef so als Informanten gebraucht hat. Er hat ihn immer wieder zu seinen Brüdern geschickt, um zu sehen, was abgeht. Und natürlich hat er sich nicht beliebt gemacht bei seinen Brüdern, wenn er dem Papa ihre Missetaten berichtet hat. Aber ich glaube, wir sehen auch hier schon den starken Charakter von Josef, schon in jungen Jahren. Ich meine, ältere Brüder, das ist ein starker Einfluss in unserem Leben. Aber Josef hat hier offensichtlich nicht mitgemacht bei ihrem Schrott. Er ist nicht mitgeschwommen mit dem Strom. Er hat nicht gesagt, oh, alle tun's. Er hat Nein gesagt zur Versuchung. Und im Vers 3 lesen wir, und Israel, das ist Jakob, liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und einerseits ist es vielleicht sogar verständlich, der Josef war ein ganz besonderer Junge, aber auf der anderen Seite sehen wir das hier von Generation zu Generation in dieser kaputten Familie, dass es keine gute Idee ist, Kinder ungleich zu behandeln, dass das Konflikt zieht in eine Familie und Unfrieden. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Das war ein sehr teures Geschenk. Farben waren damals teuer, die konnten ja nicht irgendwie chemisch, synthetisch hergestellt werden. Verschiedene Farben mussten aus Pflanzen gewonnen werden oder von mir aus Käfer, die sie zerstampft haben oder Erde. Es war eine teure Sache, so ein buntes Gewand. Und dieser bunte Leibrock war wohl ein Zeugnis davon, dass Jakob den Josef bevorzugt hat. Und wahrscheinlich hat es auch bedeutet, dass Jakob beabsichtigt hat, den Josef als seinen Haupterben einzusetzen, zum Ersten in seiner Familie zu machen, nach ihm dieses Erstgeborenenrecht zu geben. Wir haben letztes Mal gesehen, dass 3 Brüder sich ja schon disqualifiziert hatten. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Immer und immer wieder werden wir gewarnt vor Neid und vor Eifersucht in diesem Buch. Denkt ihr, Gott will was betonen hier? Ist so zerstörerisch, führt zu Hass, führt zu Entzweiung. Wir dürfen diesen Gefühlen, diesen Gedanken nicht freien Lauf lassen. Wir müssen sie zu Jesus bringen, wir müssen sie als Sünde bekennen. Aber seht hier, Josef ist jetzt der totale Außenseiter. Seine Brüder, die reden nicht mal mehr mit ihm. Vers 5, und Josef hatte einen Traum. Jetzt hat er eine Offenbarung von Gott. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Unser Gott ist ein erfahrbarer Gott. Unser Gott ist ein Gott, der redet, kein Gott, der schweigt. Er spricht, er offenbart sich als ein lebendiger Gott. Er offenbart sich vor allem in seinem Wort hier, aber er offenbart sich uns dann und wann auch persönlich und schenkt uns vielleicht einen Traum oder eine Vision oder einfach dieses leise Wort, dieses leise Reden Gottes in unserem Herzen oder wo wir eine Last haben auf dem Herzen, wo er uns etwas aufs Herz legt. Gott spricht, auch zu dir. Sehr offen dafür, lass dich ansprechen, rechne damit, streck dich danach aus und rechne auch du mit Gottes übernatürlichem Wirken in deinem Leben. Auch schon als junger Mensch, wir haben hier einen 17-Jährigen, der eine Vision hat, könnten wir sagen, von Gott. Und er lebt kein angepasstes Leben. Und auch du kannst die Welt verändern für Jesus. Gott liebt dich und Gott gebraucht junge Menschen und alte Menschen und auch missbrauchte Menschen. Gott will dich gebrauchen. Gott will Großes tun durch dein Leben. Verschwend nicht dein Leben. Leb für das, was wirklich zählt. Lass dich von Gott berühren, lass dich von Gott inspirieren und dann geh hin und veränder diese Welt für ihn. Und Josef hat einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Ich meine, Gott hatte zu ihm gesprochen, das war begeisternd. War schwer, das für sich selbst zu behalten. Aber manchmal, wenn Gott uns Offenbarung schenkt, dann ist es nur für uns. Vielleicht zu unserer persönlichen Ermutigung. War vielleicht nicht so weise, dass Josef diese Träume weiter erzählt hat. Wir müssen nicht immer alles weiter erzählen. Er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben. Also, die hatten das Korn, das Getreide mit der Hand abgeschnitten und dann wurden diese Getreidebündel, diese Halmen mit den Ähren drauf, wurden in Gaben, in Bündeln zusammengebunden. Das ist, was er hier sieht. Wir banden Gaben mitten auf dem Feld und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb aufrecht stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Ist das nicht ein cooler Traum? Ja, nicht so für seine Brüder. Die haben das anders gesehen. Hinweis aber auch schon auf Gottes Plan mit Josef im Land Ägypten. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Das war selbst zu viel für Papa Jakob hier. Und wahrscheinlich ist das hier nicht ganz chronologisch, vielleicht war die Rahel noch am Leben. Aber Jakob und auch die Brüder Josefs, die verstanden seine Träume. Übrigens in der Offenbarung 12 haben wir eine Anspielung darauf. Sonne, Mond, Sterne sind oft Bilder für Autoritäten in der Bibel. Vers 11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Vielleicht ist ja was dran. Aber die Brüder waren eifersüchtig. Warum gibt Gott nicht mir Träume? Warum macht Gott nicht mich groß? Ja, vielleicht könnte ich nicht damit umgehen. Vielleicht ist es eine Gnade. Wir brauchen einen starken Charakter, um groß sein zu können, ohne dass es uns zu Fall bringt. Warum gibt der Vater ihm den Vorzug? Nicht mir. Warum kriegt Josef den Mantel? Und nicht ich. Ich bin älter. Ich habe es verdient. Warum bekommt mein jüngerer Kollege die Stelle von meinem Chef, der gegangen ist oder in die Rente gegangen ist, und nicht ich? Bin schon länger in der Firma. Warum wurde der Manfred als Ältester eingesetzt und nicht ich? Hier dieser Wunsch, selbst groß zu sein und selbst erhoben zu sein, ist eine Wurzel von viel Übel und viel Sünde. Und ich glaube, diese Tendenz ist in allen von uns drinnen. Vor einiger Zeit, da konnte die Lena gerade reden, unsere kleine Lena. Und die Kinder waren irgendwie nicht so ganz gehorsam und die Jennifer hat gesagt, wer ist hier der Boss? Und die Lena hat gesagt, ich! Und wir alle wissen, es wäre ein völliges Desaster, wenn die kleine Lena unsere Familie leiden würde. Wir würden nur Schrott essen, wir würden vielleicht den ganzen Tag Verstecken spielen, so nach dem Motto, ich verstecke mich hier und du suchst mich, ja, wie langweilig. Unser Haus wäre eine Müllhalde und übrigens unsere Lena wäre ein Diktator, wenn sie der Leiter unserer Familie wäre. Sie hat nicht die Reife, die Familie zu leiten. Das ist auch nicht ihr Platz deswegen. Der Herr hat ihr gesagt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist ihr Platz. Und sie hat auch keine Ahnung, was das Elternsein alles ausmacht. Ne? Ihr Eltern wisst es. Elternsein ist nicht immer nur Zucker und Honig schlecken und nicht immer nur lustig. Und ich weiß nicht, ob die Brüder von Josef wirklich hätten tauschen wollen mit ihm, wenn sie eine Vorschau auf sein Leben gehabt hätten. Den Sklavendienst, die Einsamkeit, die Ablehnung, auch die Verführungen, die er hatte, die Last der Verantwortung. Und vielleicht hast du gar keine Ahnung, welcher Druck auf den Schultern deines Chefs lastet. Und wir alle, wir wollen gern Billy Grahams und Chuck Smiths sein und große Leiter sein, große Position haben. Aber wir haben keine Ahnung, welch geistlichen Kampf und welche Versuchungen diese Männer durchmachen. Ich weiß nicht, ob ich umgehen könnte damit. Ich persönlich genieße es sogar, wenn ich auf Praiseland zum Beispiel mal nicht erste Geige spielen muss, sondern einfach so meinen kleinen Dienst machen kann und die ganze Hauptleiterverantwortung und die ganze Last den anderen überlassen kann, die Probleme zu managen, Sitzungen, Leitersitzungen, lange aufzubleiben, um Lösungen zu ringen. Das können andere tun. Hey, Mitarbeiter müssen konfrontiert werden, da sind Läuse am Camp, irgendein Kind ist abgehauen, es gibt eine Sturmwarnung. Hey, preis dem Herrn, es ist euer Problem. Ihr ringt damit und dann sagt mir einfach, was ich tun soll und ich mach's. Ist mal schön, finde ich, nicht so in der ersten Reihe zu sein. Und auch Paulus hatte mit Leuten zu kämpfen, die unbedingt selbst große Apostel sein wollten. Und die waren eifersüchtig auf ihn, die haben ihn schlecht gemacht, die haben sich lustig gemacht über ihn, die haben ihn verleumdet, die haben ihn so runtergemacht. Aber diese Möchtegern-Apostel hatten keine Ahnung. Du möchtest in die Fußstapfen des großen Apostels Paulus treten? Okay, hier ist ein kleiner Schnappschuss aus seinem Leben. 2. Korinther 4, Vers 8. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Wie gefällt euch das? Oder wie wäre es mit dem? 1. Korinther 11. Sie sind Diener Christus. Ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Hättest du gern den Dienst, hättest du gern die Position, die Berufung von Paulus? Ja, das war ein herrlicher Dienst, hat viel Frucht gebracht für Jesus. Paulus ist einer meiner absoluten Helden. Ja, aber nur, wenn der Herr mir Gnade dafür gibt. Nur, wenn Gott mich dazu beruft. Der Paulus hat auch einen hohen Preis bezahlt, es hat gekostet. Und du möchtest nicht im Fleisch dir so einen Dienst an dich reißen, ohne die Gnade Gottes dafür. Und ich denke, erstens, es wäre heilsam, wenn wir Einblick hätten in die Kämpfe und Herausforderungen von Personen, die wir um ihre Position beneiden, dann würden wir die Dinge vielleicht schon ein bisschen anders sehen. Aber zweitens, was uns wirklich heilt von Selbstsucht und von unserem Größenwahn, ist wirklich den zu sehen, der wirklich groß ist, den einen zu sehen, den einen wirklich Großen und auch seine Demut, wie Jesaja das gesehen hat, in Jesaja 6, Vers 1. Wenn ihr wollt, könnt ihr Jesaja aufschlagen und mitlesen. Jesaja 6, ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usir, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, Engelwesen standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. und so weiter und so fort. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Da flog einer von den Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Also zu sehen, diesen herrlichen, großen, heiligen Gott, der auf dem Thron über das ganze Universum sitzt und herrscht. Er ist in seiner ganz eigenen Kategorie. Er ist einzigartig, er hat unendlichen Wert. Ihm gebührt alle Ehre und alle Anbetung, nicht mir. Und in seiner Gegenwart merke ich, ich bin so unwürdig. Er ist Jahwe, der ich bin. Ich bin der, ich bin's nicht. Wehe mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und es demütigt mich. Aber in Jesus Christus hat Gott mich gereinigt von meiner Schuld und meine Schuld gesöhnt. Welche Gnade. Und jetzt, wo ich beeindruckt bin von ihm, von seiner Größe und Herrlichkeit und ich gedemütigt bin von seiner Herrlichkeit und von meiner Nichtherrlichkeit und beeindruckt bin von seiner Liebe und seiner Gnade für mich, jetzt kann ich sagen, in meinem Herzen, sende mich mit einer guten Einstellung. Herr, sende mich, wohin immer du willst, was immer du willst, wie immer du willst. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, dich allein will ich ehren, dich allein will ich groß machen mit meinem Leben. Die Apostel, die stritten beim letzten Abendmahl darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Und wer war der Größte am Tisch? Jesus. Und Jesus stand auf und gürtete sich ein Handtuch um seine Hüften, kniete nieder und fing an, diesen Aposteln ihre Käsefüße zu waschen. Der Job von den niedrigsten Sklaven. Jesus, der Größte in diesem Universum, der Gott selbst ist, er hat sich unter sie gestellt und hat ihnen gedient. Und Leute, das ist wie der Hase läuft im Reich Gottes. Leiden im Reich Gottes heißt dienen. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Lehrer. Und er hat gesagt, wenn jemand der Erste sein will, er soll der Letzte sein von allen und aller Diener sein. Und erst wenn ich diese Einstellung habe, kann ich Jesus repräsentieren und ein Segen sein für andere, die ich leite vielleicht auch. Und drittens, lasst uns am Psalm 84 denken. Da heißt es ab Vers 11: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle sitzen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Gott liebt mich mehr, als ich mich selbst liebe. Gott weiß, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Gott weiß, was ich tragen kann und was ich nicht tragen kann. Und so, wenn er Nein sagt zu etwas, was ich so gern haben will, oder wenn er einen anderen diese Position gibt, die ich mir wünsche, dann darf ich wissen, es wäre nicht gut für mich. Kein Gutes wird er vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Und selbst wenn er Schweres zulässt in meinem Leben, dann kann ich ruhen darin. Ich kann wissen, er meint es gut mit mir. Warum kann ich das wissen? Weil er das Beste für mich gegeben hat. Am Kreuz. So sehr liebt dich Gott, dass er Jesus für dich gegeben hat. Und im Römerbrief heißt es, wenn er uns das Beste gegeben hat, wird er uns dann auch alles mit ihm geben. Alles, was gut für uns ist. So gut meint es unser Gott mit dir. Und darin kannst du ruhen. Und ich will mir nicht irgendwas im Fleisch aus eigener Kraft nehmen, was er mir nicht gibt. Denn es ist ein Desaster. Gott auf dem Thron zu sehen meines Lebens und seine Güte, seine Liebe zu verstehen, das wird mich freimachen von Eifersucht und Neid. Und es wird uns einfach nur dankbar machen. Eifersucht ist gefährlich. Eifersucht führt zu Bitterkeit und zu Hass, wie wir hier sehen. Eifersucht ist tödlich. Das ist im Herzen eines Mörders, hat Jesus uns gesagt. Auch eines Rufmörders. Es gibt ja verschiedene Wege, um jemanden zu erledigen. Im Vers 12 lesen wir weiter: Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Was? Sichem? Die gehen zurück in die Welt. Die gehen zurück an den Ort ihres Verbrechens. Ist kein guter Platz für die Kinder Israels. Da sagte Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Er war dem Vater gehorsam wie Jesus. Da sagte er zu ihm: Geh doch hin. Sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher und der Mann fragte ihn: Was suchst du? Und er sagte: Ich suche meine Brüder. Teil mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan gehen. Stück weiter nördlich. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Erinnert uns an das, was die Leiter Israels über ihn gesagt haben, über Jesus. Wir werden nicht diesen als König über uns haben. Dieser soll nicht über uns herrschen. Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Oder in Matthäus 21, als Jesus dieses Gleichnis von den Weingärtnern erzählt hat, zu denen der Eigentümer des Weinbergs seinen Sohn gesandt hat. Und als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander: Dieser ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und wir wissen aus den Evangelien auch, dass Pilatus erkannte, dass die Juden Jesus aus Neid überliefert hatten. Vers 19: Und sie, die Brüder von Josef, sie sagten einer zum anderen: Siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Das waren tiefe Löcher, tiefe Gruben, in die das Regenwasser geleitet wurden. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte: Lass uns ihn nicht totschlagen. Ruben ist der Älteste, der übernimmt hier ein bisschen Leitungsverantwortung zumindest. Lass ihn uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen: Vergisst nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn, bringt ihn nicht vorher um. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Ruben ist ein Beispiel hier für jemanden, der es allen recht machen will, der niemanden zu nahe treten will. Er ist ein Politiker, wie Pontius Pilatus auch, der gesagt hat, ich lasse Jesus geißeln, und er hat gedacht, das wird die Juden zufriedenstellen und das wird ihren Hass besänftigen. Aber es hat nicht funktioniert. Und es wird auch bei Ruben hier nicht funktionieren. Was Ruben hätte sagen sollen, wäre schlicht und einfach: Brüder, das ist falsch, was ihr tun wollt. Nicht mit mir, nur über meine Leiche. Das ist falsch. Aber Ruben hatte nicht den Mut, einen Standpunkt zu beziehen. Und wenn du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas Gott nicht gefällt, dann steh zu deiner Überzeugung. Bezieh einen Standpunkt. Vertrau, dass Gott mit dir ist. Vers 23, und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhasste, den sie so hassten. Zogen ihm den Rock aus, so wie die Soldaten Jesus sein Kleid ausgezogen haben. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne, die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Im Kapitel 42 werden die Brüder sagen: Wir sahen seine Seelenangst, als er uns um Gnade anflehte, aber wir hörten nicht. Sieht, wie verhärtet ihre Herzen waren. Es ist traurig, was aus ihnen geworden war. Hey, das ist eine Warnung für uns, wenn wir mit Neid und Eifersucht kämpfen, wenn wir diese Dinge in unserem Herzen tragen. Und die hatten hier den Nerv, sich hinzusetzen und gemütlich zu essen, während sie das Gewimmer um Gnade von Josef aus diesem Erdloch hörten. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Dothan lag auf einer Karawanenstraße von Osten nach Westen, und die hat sich gekreuzt mit diesem Karawanenweg von Norden nach Süden, von Damaskus in Syrien nach Ägypten. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, das war der nächste in der Linie des Haupterben, des Erstgeborenen, der nicht disqualifiziert wurde. Der wollte Josef loswerden. Da sagte Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler. Also die Midianiter waren offensichtlich mit den Ismaelitern unterwegs, eine gemischte Gruppe hier. Und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Überlieferten ihn in die Hände von Heiden. Verkauften ihn um Silberstücke. Kommt euch das bekannt vor? Vers 28 weiter, und sie brachten Josef nach Ägypten. Und das liest sich hier so kurz. Aber es war wohl eine Reise von einigen Tagen zumindest, vielleicht von ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie schnell Kamele unterwegs waren und wie oft die Halt gemacht haben. Aber versetzt euch in Josef. Müssen wir immer tun, wenn wir biblische Geschichten lesen. Versetzt euch mal in Josef. Nach all diesem Drama, nach all dem Hass, nach all dem Unrecht, was ihm widerfahren ist, nach all der Misshandlung, läuft er hier jetzt tagelang gebunden hinter einem Kamel her in der Hitze der Wüste. Versetzt dich in seine Situation. Du bist jetzt ein Sklave, verkauft von deinen eigenen Brüdern, vermisst den Papa, wirst ihn wahrscheinlich nie wiedersehen, gehst einer ungewissen Zukunft entgegen, mit wahrscheinlich noch mehr Misshandlungen, denn Sklaven waren nicht die High Society damals. Was denkt ihr, hat sich der Josef gedacht? Was ging da durch seinen Kopf, als er auf diesen Kamelhintern starrte, tagelang? Würdest du beten? Was würdest du beten? Würdest du sagen, Gott, das ist nicht fair? Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Hast du mich verlassen? Liebst du mich überhaupt? Oder würdest du Gott vertrauen, was Josef offensichtlich getan hat? Denn es gibt gar keine andere Möglichkeit, um aus solch einer Situation ohne Bitterkeit herauszukommen. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da, ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Er hat sich verantwortlich gefühlt als der älteste Bruder, für seinen kleinen Bruder. Dann nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagten, diesen haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften, Zeichen für Trauer, und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Jakob, betrogen durch eine geschlachtete Ziege. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Déjà-vu. Jakob erntet hier, was er gesät hat. Seine Söhne folgen seinem Beispiel. Und was für eine Herzenskälte wir hier sehen, auch dem alten Papa gegenüber. Wie können diese Jungs ihren Vater jahrelang trauern und leiden sehen, ohne ihm die Wahrheit zu sagen? Es ist so traurig. Also verhärte du dein Herz nicht. Wir sehen hier aber noch was. Wir sehen hier auch die Macht des Glaubens. Jakob glaubte, dass Josef tot war und er lebte so. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Wir sind lebendig. Wir sind frei von der Sklaverei der Sünde. Aber wenn der Feind oder sonst irgendwer uns weismachen kann, dass wir noch Sünder sind, dass wir noch immer Sklaven der Sünde sind, dann werden wir trotzdem weiter so leben. Ich sehe hier ein Beispiel für das, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir müssen erkennen, wer wir in Jesus sind. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Vers 36, und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Und es fühlte sich sicher nicht so an, aber Josef war genau dort, wo Gott ihn haben wollte. Später im Kapitel 50 wird Josef zurückschauen und zu seinen Brüdern sagen, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott in seiner Allmacht, in seiner Weisheit hat alles, jedes Detail zum Guten gebraucht, zu seinem guten Plan, sogar die Sünde. Und ich habe keine Ahnung, wie Gott es tut, aber er tut es, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Und dann als Josef zurückschaute, konnte er diese Puzzleteile erkennen und wie die Hand Gottes, der überall seine Hand im Spiel hatte, hier wie die Hand Gottes das alles zusammengefügt hat. Und wahrscheinlich hätte er den Josef auch anders nach Ägypten bringen können, aber er benutzt all diese Puzzleteile, auch die Entscheidungen von Menschen, die Menschen hier getroffen haben, er benutzt es souverän und es ist genial, zurückzuschauen und das Ganze zu sehen. Zurückzuschauen und zu sehen, wow, es war hart, aber wenn mich meine Brüder nicht an die Midianiter verkauft hätten, dann wäre ich nicht nach Ägypten gekommen. Und hätte er mich nicht an Potiphar verkauft und hätte mich seine Frau nicht falsch beschuldigt, dann wäre ich nicht ins Gefängnis gekommen. Und wäre ich nicht ins Gefängnis gekommen, dann hätte ich nicht die Hofbeamten des Pharao getroffen und hätte nicht ihre Träume interpretiert. Und hätte ich nicht ihre Träume interpretiert, dann wäre ich nie zum Pharao gekommen, um seinen Traum zu interpretieren. Und hätte ich den Pharao seinen Traum nicht interpretiert und ausgelegt, dann wäre ich nie zum Vizekönig geworden in Ägypten. Und wäre ich nicht der Vizekönig geworden in Ägypten, dann hätte ich meine Familie nicht vom Verhungern bewahren können. Und hätte ich meine Familie nicht vom Verhungern bewahrt, dann wäre die Linie des Messias ausgestorben. Und wäre Jesus nicht gekommen, dann wären wir heute alle noch in unseren Sünden. Also preis dem Herrn Gottes Souveränität. Er hat die Hand im Spiel, in dem Leben der Seinen. Und wir haben hier im Fall von Josefs Leben den großen Vorteil, dass wir zurückschauen können, beziehungsweise vorausschauen können und diesen roten Faden sehen können. In unserem Leben haben wir das nicht. Die Frage ist, wirst du dem Herrn vertrauen für dein Leben, in deinen Umständen? Gott liebt dich und er hat sich nicht verändert. Zum Abschluss möchte ich dir die Frage stellen, wo bist du in dieser Geschichte heute? Wo siehst du dich? Vielleicht bist du in Josefs Situation. Vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt von deinem Chef oder von deinen Eltern oder von deinem Partner, vielleicht sogar von Gott. Vielleicht wurdest du misshandelt. Vielleicht leidest du wegen der Sünde anderer. Vielleicht fällt es dir schwer zu vergeben. Vielleicht fühlst du sogar schon diese Bitterkeit in deinem Herzen. Oder vielleicht bist du in den Schuhen von Josefs Brüdern. Vielleicht fühlst du dich übergangen, benachteiligt und da ist dieser Eifersucht, dieser Neid in deinem Herzen. Und der wird dich zerstören, wenn du den laufen lässt. Aber du musst nicht so werden wie die Brüder Josefs. Vielleicht bist du in den Schuhen von Jakob. Du hast die Lüge geglaubt und du fühlst dich überwältigt und traurig und schwach. Lass uns beten heute zum Abschluss. Und lass uns diese Gedanken, diese Gefühle, auch diese Sünden zu Jesus bringen im Gebet. Und wer Gebet möchte, wir können diese Dinge persönlich ihm bringen, während wir das letzte Lied singen. Aber wer Gebet haben möchte, Manfred und Trude, ich, wir werden hier vorne sein auch. Bringt diese Dinge zu Jesus. Lasst sie nicht laufen. Wir wollen frei sein, um Gott Ehre bringen zu können, um Josefs und Josephinen sein zu können in dieser spannenden Generation, dieser spannenden Zeit, in der wir leben. Also lasst uns ihm diese Dinge bringen, die uns zurückhalten und binden. Amen. Herr, wir wollen dir unsere Herzen hinhalten und wir wollen wie David beten, erforsche unser Herz und siehe, ob da irgendein böser Weg in unserem Herzen ist. Und Herr, du siehst auch die Wunden in unserem Herzen. Du siehst, wo wir Heilung brauchen. Und ich danke dir, dass du lebendig bist. Und ich danke dir, dass wir jetzt mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und ich danke dir, dass wir jetzt dir diese Dinge bringen dürfen. Und Herr, wir glauben, dass du am Kreuz dafür bezahlt hast. Herr, dass am Kreuz auch unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde mit dir. Und Herr, wir glauben, dass wir anders leben können, weil du in unserem Leben bist. Begegne uns jetzt und hilf uns jetzt und befreie uns und heile uns und mach uns frei. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.